Guten Morgen. Ich freue mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Vielen Dank für den wunderschönen Lobgesang. Schon Jahre her, seit ich meine Querflöte gehört habe und Kombination mit Flügel wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ja, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es kostet oder braucht manchmal mehr Überwindung, in Deutschland vorne zu stehen, als vor Hunderten von Menschen in Tansania. Weil einmal dürfen wir da richtig laut sein. Und Gott hat mich irgendwie so schnell geschaffen. Es ist für mich immer eine Prüfung, langsam zu reden. Aber ich will mein Bestes geben. Und die Zeit in Afrika, das heißt ja, den Afrikanern hat Gott die Zeit gegeben und den Europäern die Uhren. Und ich werde versuchen, mich mit der Uhr zu richten. Genau. Wie die Tina gesagt hat, ich bin ganz oben im Nordwesten Tansanias. Da haben wir das größte Kinderheim und zwei Schulen. Und das alles hat nur damit angefangen, dass ein alter Herr, der Hans Duiker, ein richtig deutscher Haudegen, von Gott gehört hatte, dass da richtig viele Waisenkinder in dem Gebiet gibt. Und er hat gesagt mit seinen 69 Jahren, ich sitze doch nicht in Deutschland im Sofa mit einer Flasche Bier vorm Fernsehen und warte, dass ich sterb. Ich habe noch Kraft und ich will was für Gott tun. Und er kam nach Tansania mit 69. Es ist nie zu spät. Gott wartet nur auf ein bereites Herz. Und er kam runter und es ist eine lange Geschichte. Die haben sehr viel Widerstand erlebt, viele Schwierigkeiten durchlebt. Aber weil er auch so ein Visionär war, hat Gott ihm eine Bucht geschenkt, direkt am See Victoria, sumpfiges Gebiet. Da kamen noch die Flusspferde aus dem See und haben dort gegrast. Hokuspokus wurde vor Ort gemacht und wenn ein Fischermann mal ertrunken oder sonst wie gestorben ist, wurden die auch da beerdigt. Also kein schönes Stück Land in dem Sinn. Aber er hatte eine Vision und hat gesagt, nein, wir pflanzen Bäume, wir machen richtig große Gräben und entwässern das Land und daraus werden wir ein schönes Kinderdorf machen. Und es ist ein kleines Paradies geworden. Wir haben so viele Bäume. Man kann so die schöne Brise vom See spüren, man hört die Wellen. Es ist ein Kinderparadies geworden, weil jemand gehört hat, als Gott rief. Dann später kam eine andere deutsche Familie nach und die Dr. Marita und ihr Mann Häuslein. Und die hatten Kontakt zu dem Dittelmauszeichner. Und der Dittelmauszeichner, der hat uns tatsächlich 250.000 damals noch D-Mark vermacht, mit der Bedingung, dass wir eine Schule bauen. Und nichts Besseres als das, denn die örtlichen Schulen sind sehr schlecht. Da hat man bis zu 100, 200 Kinder in einer Klasse, die zum Teil auf Steinen sitzen, weil sie keine Bänke haben, und ein Lehrer, der sie unterrichtet. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ein Lehrer mal wirklich, dass die Nerven durchgehen mit über 100 Kindern. Und ja, wir haben also eine richtig gute Grundschule. Und dann konnten wir vor ein paar Jahren auch eine technische Realschule starten. Die habe ich jetzt die letzten fast 4 Jahre geleitet. Und mit ungefähr 300 Kindern und Mitarbeitern war auch ein Pionierprojekt nicht so einfach. Aber ja, wenn Gott beruft, dann befähigt er auch. Und wir dürfen uns auf ihn verlassen von ganzem Herzen. Er lässt uns nicht im Stich. Und ja, auf Schwäbisch sagen sie, Gott lässt sich nicht lumpe. Man darf ihm vertrauen. Und ja, die Schule ist hochgekommen. Und wir möchten den Kindern wirklich gute akademische Berufsmöglichkeiten vermitteln und gute Grundlagen legen. Aber das ist nicht unser Hauptziel. Unser Hauptziel ist es, wir möchten, dass Kinder durch die Schule Jesus Christus persönlich kennenlernen können. Weil was bringt einem die ganze Bildung der Welt, der ganze Reichtum der Welt, wenn wir am Schluss unsere Seele verlieren? Dann war alles umsonst. Und Bildung erfüllt nicht. Reichtum erfüllt nicht. Ich sehe in Deutschland sehr viele beschäftigte, menschlich gesehen erfolgreiche, leere Menschen. Wenn man hier so rumkommt. Und ich war das letzte Mal vor 3 Jahren hier. Und wenn man so guckt, ich habe diesmal so ein richtiges Herz für Deutschland bekommen. Wir haben so ein schönes Land. Ein Land, das Gott so benutzt hat. Wenn man mal schaut, die Reformation, das Land der Denker und Dichter, die wunderbaren Lieder, die Choräle, wo man wirklich merkt, die waren vom Heiligen Geist auch inspiriert. Wie viele Missionare hat Deutschland ausgesandt? Der Buchdruck, so viel Segen. Und wisst ihr was? Was man sät, das erntet man. Ist das nicht toll? Deutschland hat viel wunderbare Sachen gesät in die Weltmission hinein. Und ich denke, jetzt ist Zeit, dass Deutschland erntet, weil Deutschland ist ein Missionsfeld. Also ich denke manchmal, wenn ich gucke, nicht im bösen Sinne, aber Deutschland braucht Entwicklungshilfe im geistlichen Sinn. Da ist so viel Not da, so viel Hunger. Und deswegen bekommen auch die fernöstlichen Kulturen oder Religionen so einen Halt. Ich sehe es bei uns in der Familie. Leute, wir sind nicht geschaffen worden, um ein Vakuum zu haben. Wir wollen alle, wir wissen, es gibt eine Ewigkeit. Die Bibel sagt, wir haben diesen Sinn für Ewigkeit in uns. Und wir suchen nach Antworten. Und ich denke, Gott hat auch so viele Länder nach Deutschland geschickt, dass jetzt Mission vor der Haustüre ist. Aber unser eigenes Land braucht es auch. Und ich denke, wenn wir so weltgeschichtlich mal gucken, wie es so immer mehr rüttelt und schüttelt, die Wirtschaft runtergeht. Ich denke, ein großer Götzen Europas ist der Mammon, der Materialismus. Und ich kann es von Tansania sagen, in 70er Jahren, als unsere Eltern mit AVC Nehemia nach Tansania kamen, übrigens AVC steht für Aktionskomitee für verfolgte Christen und die arbeiten bis heute ganz stark in Bereiche, wo Christen verfolgt werden. Also damals in den Osten rein, Rumänien, Russland, jetzt sehr stark auch in die islamischen Länder, Iran, Irak, wo viele Christen noch verfolgt werden. Und sicherlich wisst ihr auch von Open Doors, die uns auch immer wieder die Statistiken zeigen, Christenverfolgung nimmt zu weltweit und ziemlich stark auch. Manchmal wird es gar nicht in den Medien gesagt, zum Beispiel in Nordmosambik, an der Südgrenze zu Tansania. Da ist auch vor ein paar Jahren die ISIS reingekommen und so viele Menschen sind da geköpft worden, übelst ermordet worden, viele, viele Christen. Und das kam gar nicht richtig in den Medien, ne? Vieles, was auch verdeckt wird. Und ich denke, das ist so wertvoll, wenn wir noch in einem Land leben, in dem wir diesen Frieden noch haben, dass wir für unsere Geschwister beten. Und das sagt ja die Bibel auch, betet für die, die verfolgt sind oder im Gefängnis sind, als wärt ihr verfolgt oder im Gefängnis. Und das kann nicht nur, sondern ich glaube, das wird nach Deutschland kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserer Beziehung mit Jesus wachsen, dass wir investieren, dass wir ihn kennen und dass wir uns immer wieder neu überprüfen, wie steht's denn eigentlich mit mir? Ich möchte mich an die Zeit halten und habe noch 25 Minuten. Und etwas, was mir auf dem Herzen liegt, ist das Thema Berufung. Und ich weiß, wenn wir über Berufung sprechen, da ist es ganz oft so dieses, ja, der Pastor ist der Berufene. Vielleicht der Lobpreisleiter, die Leute im Chor, das sind die Berufenen. Der Kinderstundonkel oder die Kinderstundtante, die sind berufen. Der Missionar, die Missionarin. Aber wisst ihr, Berufung ist viel umfassender, viel größer. Und ich denke, der Leib Christi könnte viel aktiver sein, wenn wir als Christen, jeder Einzelne wirklich versteht, für was hat mich denn Gott berufen? Ganz persönlich. Es gibt diese generelle Berufung, die jeder Christ hat. Da können wir uns mal einen Bibelvers anschauen. Im 2. Timotheus 1,9. Da schreibt Timotheus, Gott, also der uns gerettet und berufen hat mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor der Zeit der Welt gegeben wurde. Man könnte über den Text schon alleine richtig lang reden. Aber ich will heute nicht tief gehen, das kann ich gar nicht. Aber ich denke, ihr wisst ganz viel. Und vielleicht möchte Gott heute Morgen einfach nur ein paar Sachen so neu mal anstupsen und in Erinnerung bringen. Also, wir sind alle gerufen mit einem Beruf, mit einem heiligen Ruf. Wir sind besondere Menschen, weil Jesus uns berufen hat, weil er uns erkauft hat mit seinem Blut. Wir sind Könige, wir sind Priester, wir sind ein heiliges Volk, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Das ist wow, aber damit kommt auch eine echte Verantwortung, ne? Dann im 1. Thessaloniker 4,7 steht, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Ausgesondert, wir sind in der Welt, aber wir gehören nicht zu der Welt. Das ist ein Unterschied, ne? Wir müssen in die Gesellschaft gehen und ich finde es klasse, dass ihr so aktiv seid als Gemeinde, dahin geht auf den Marktplatz oder in die Innenstadt, dass ihr euren Senf dazu gibt in dieser Gesellschaft und sie einladet. Das ist eine tolle Sache. Und ich denke, Gott wird euch noch mehr Ideen geben. Wir müssen Samen sehen. Gott wacht über diesen Samen. Und wer kärglich sät, der erntet kärglich, sagt die Bibel. Aber wer reichlich sät, der kann eine große Ernte erwarten. Und der eine sät, der andere bewässert und vielleicht einer erntet. Es gibt nicht alle, die säen, ernten, alles gleichzeitig. Das passiert nicht so oft. Und wenn man das auch in Weltmission sieht, wie viele Missionare sind einfach nur dem Ruf Gottes gefolgt, nach Tansania oder sonst wohin zu gehen. Die kamen an, lebten 2 Wochen und starben an Malaria. Denk mal, so eine Vergeudung von dem ganzen Leben. Aber das war der Same, der bereit war zu gehen. Und mein Vater ist vor vielen Jahren in einem islamischen Dorf mal über einen Friedhof gelaufen und da lag ein großer Grabstein umgekippt auf dem Boden mit dem Namen von einem amerikanischen Missionar und darauf stand, er war willig, sein Leben für Jesus zu geben. Und das hat mein Vater so berührt, dass er 50 Jahre später plötzlich an der gleichen Stelle stand und wir durften eine Gemeinde vor Ort gründen. Aber ich denke, der hatte sein Leben gegeben auf eine andere Art und Weise. Und es ist an sich nicht wichtig, was für eine Berufung wir haben, aber wichtig ist, dass wir die erfüllen und dass wir danach leben. Es ist gar nicht so wichtig, ob wir jetzt 90 Jahre leben, aber ob wir qualitativ diese 90 Jahre füllen mit dem, was Gott für uns hat. Ja, es gibt Menschen, die haben vielleicht nur 20 Jahre gelebt, aber die haben intensiv für Jesus gelebt und seinen Plan erfüllt für ihr Leben. Und es gibt Menschen, die haben 80, 90 Jahre und wenn man am Ende guckt, was ist, kommt dabei raus, ne? Haben sie das gelebt, was Jesus von ihnen wollte? Also es gibt ganz viele Bibelstellen, die uns sagen, für was wir berufen worden sind. Und ich denke manchmal, heutzutage haben wir das Wort Heiligung nicht so gern. Eine Heiligung ist nicht so in. Ich mag es in manchen Gemeinden oder auch, wir kriegen viele junge Leute auch in unsere Projekte. Und hat man so das Gefühl, Gott ist der Papa, der beide Augen zudrückt bei Sünde. Und Gott ist unser Papa, er ist unser himmlischer Vater, aber er ist immer noch heilig. Und er hilft uns, Sünde zu überwinden. Er hilft uns, an die Sachen ranzugehen, aber er duldet keine Sünde. Auch im 21. Jahrhundert trennt Sünde Menschen von Gott und schwächt seine Gegenwart in Gemeinden, in der Sünde geduldet wird. Und da müssen wir echt wachsam sein. Das kommt so ganz schleichend mit diesem Humanismus in unserer Gesellschaft. Mit diesem, ja, wir müssen doch einander alle lieb haben. Liebe ist nicht gleich alles annehmen. Wenn ich liebe, kann ich in Liebe die Wahrheit sprechen. Und die Wahrheit wird uns freisetzen. Genau, jetzt kommen wir aber ich lese jetzt mal nicht so viele Bibelverse über die allgemeine Berufung und ich denke, ihr wisst die, sondern ich will jetzt einfach mal in den Vers gehen, in Jeremia 1, Vers 5. Und ich denke, den kennen wir sehr gut. Da spricht Gott zu Jeremias und sagt, ich kannte dich, noch bevor ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, bevor du von der Mutter geboren wurdest. Und ich habe dich geheiligt und zum Propheten für die Völker bestimmt. Das war für den Jeremia. Aber ich denke, dass Gott auch ganz besonders zu uns spricht, zu jedem Einzelnen. Gott kannte uns schon, bevor unsere Eltern uns kannten. Bevor sie überhaupt wussten, dass wir eines Tages entstehen würden, kannte uns Gott schon. Wir sind ein Gedanke Gottes. Keiner von uns ist ein Zufallsprodukt, ein Unglücksprodukt. Nein, jeder von uns ist von Gott ganz gezielt bestimmt und berufen worden, um den Auftrag hier auf dieser Erde zu erfüllen. Und bevor wir diesen Auftrag erfüllen können, möchte Gott, dass wir ihn ganz persönlich kennen. Beziehung geht über alles andere. Wir sind manchmal, ich bin so die Schafferin. Doing, doing, doing. Machen, machen, machen. Aber Gott geht es gar nicht so ums Machen. Gott geht es um die Beziehung. Und aus der Beziehung heraus entsteht Frucht. Wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind, wird es automatisch kommen. Keiner sieht einen Apfelbaum, der gut gedüngt wird und mit Wasser begossen wird. Dass der Apfelbaum sagt, es muss Frucht bringen. Der bringt Frucht. Wenn er beschnitten wird, wenn man sich darum kümmert, dass alles drumherum stimmt, wird der Frucht bringen. Und auch uns in unserer Beziehung mit Jesus, wenn ich mit ihm lebe, wenn ich ihm erlaube, in mein Leben zu sprechen und auch die Dinge wegzunehmen, die nicht gut sind, dann kommt Frucht. Das ist nicht einfach und ist auch nicht angenehm, wenn man gestutzt wird, aber es ist so wichtig, denn wir haben eine Ewigkeit vor uns. Und manchmal geht uns die Ewigkeitsperspektive verloren. In Afrika ist die Sterberate sehr hoch. Man könnte jede Woche manchmal auf 1, 2 Beerdigungen gehen. Und man muss gehen. Gesellschaftlich ist es so, dass man einfach auf Beerdigungen geht, auch wenn man die Person nicht gekannt hat. Weil man weiß ja nie, wann man selber einen Beerdigungsfall hat zu Hause. Wann irgendjemand bei einem stirbt. Und wenn man dann selber nicht hilft, kommt auch niemand und hilft einem. Das heißt, wenn jemand stirbt, da kommt jeder. Und unser lieber Papa, der ist vor fast 3 Jahren, ist der heimgegangen zu Jesus in Tansania. Und dann kamen dann so viele Menschen, es waren hunderte von Menschen. Und die haben in unserem Haus übernachtet, auf dem Hof übernachtet, überall Menschen, die wir kannten und die wir nicht kannten. Und das hat uns immer die Gelegenheit gegeben, so ganz neu auch zu verstehen, um was geht's denn. Das ging ganz schnell. Wir waren in Deutschland zusammen, kamen zurück, waren einen Monat in Tansania, haben noch eine Trainingausbildung gehabt, reden am Freitag noch und am Samstag ist er gestorben. Ratzfatz. Wir standen dabei, ganz arger Schlaganfall bekommen, aber in so einem Frieden gegangen. Und so schnell kann ein Kapitel um sein. Und wir haben damals auch noch gebetet, Herr Jesus, wir wissen, du bist der Heiler. Wenn Papa seinen Auftrag noch nicht erfüllt hat, kannst du ihn heilen. Aber wenn er seinen Auftrag erfüllt hat, möchten wir Ja sagen zu deinem Willen. Dann darf er heimgehen. Und es war so schön zu sehen, er ist in so einem Frieden gegangen. Die Ewigkeit ist um die Ecke. Mein Opa hat immer gesagt, Alte müssen sterben, Junge können sterben. Frage ist nur, sind wir bereit, auch als Christen? Es ist manchmal so weit weg. Aber was wir mit dem Kreuz machen, bestimmt, wo ich die Ewigkeit verbringe. Und nur in der Gemeinde zu sein, garantiert mir nicht, dass ich die Ewigkeit mit Jesus verbringe. Nur weil ich ein Missionarskind bin, heißt das lange nicht, dass ich auf dem Weg mit Jesus bin. Jeder muss ganz persönlich eine Entscheidung für oder gegen Jesus treffen. Das ist ganz arg wichtig. Jesus oder Gott hat keine Enkelkinder. Er hat nur Kinder, die direkt in seinem Lebensbuch stehen. Ne? Und Jesus spricht mal zu seinen Jüngern und sagt, freut euch nicht, dass Dämonen auf euch hören, also wenn wir sie austreiben, sondern dass euer Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Bist du dir sicher, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? So wichtig, das zu wissen. Wenn nicht, hast du heute die Chance. Ja, es stehen keine Nummern, sondern Namen im Buch des Lebens. Das ist schön, wir sind keine Nummer. Im deutschen Rentenversicherungssystem, überall ist mal eine Nummer, aber nicht bei Gott. Wir sind Kinder, Söhne und Töchter und ja, unser Name ist im Buch des Lebens. Gott hat dich berufen. Gott hat was mit dir vor. Ein Vers, den unser Papa uns immer wieder als Kinder mitgegeben hat, kommt aus Epheser 2, Vers 10. Und ich bin mir sicher, ihr kennt ihn. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Und da sagt Paulus, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. Du darfst mal liebevoll deinen Nachbarn anstupsen, soll ich ein bisschen bei der Hitze eingeschlafen oder eingeschlafen, sag mal, du bist Gottes Werk. Ja, du bist Gottes Werk, ja? Super, du bist Gottes Werk, richtig. Und für was geschaffen? Wir sind geschaffen worden in Christus Jesus für gute Werke. Das ist doch toll. Wir müssen gar nicht verkrampft sein, die aus eigener Kraft zu bringen. Schon vorbereitet. Wir Deutschen sind super in Vorbereiten. Das merken wir, wenn wir in Gemeindebesuche gehen. So, was ist das Thema? Was kommt als erstes dran? Wie viel Zeit haben wir? Das ist eine Gabe, die Gott dem deutschen Völkli gegeben hat. Struktur und Ordnung. Ja, es kann gut sein, aber manchmal muss man nur Gott Raum geben, auch in der Struktur, dass er es auch mal über den Haufen werfen darf, wenn er möchte. Ne? Aber an sich ist es eine gute Sache. Gott hat es vorbereitet, gute Werke, ganz persönlich, für jeden Einzelnen, für uns. Aber dann steht hier, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. Der Sollzustand. Das heißt, wird nicht automatisch erfüllt, so wie ich das verstehe. Wir sollten das mal tun, ne? Ja, aber Gott arbeitet nicht mit Leuten wie Roboter, sondern er sucht unseren freien Willen. Und er sagt, ich habe wunderbare Dinge für dich persönlich vorbereitet. Und ich hätte es gerne, du würdest die erfüllen. Aber Gott zwingt niemand. Er möchte freiwillig mit uns zusammenarbeiten. Und da hat mein Papa immer gesagt, Kinder, betet jeden Tag. Gott, ich möchte ins Zentrum deines Willens kommen. Alles, was du heute vorbereitet hast, all die guten Werke, die möchte ich erfüllen. Leite du mich, führ du mich. Paulus sagt in Römer 8, Vers 14, dass die Kinder Gottes sind, die durch den Heiligen Geist, die durch den Geist Gottes geleitet sind. Das heißt, leiten kann man nur jemand, der sich leiten lässt. Ne? Und da sagt man auch heutzutage, dass es deswegen viel Knatsch in Ehen gibt. Durch den Feminismus lassen sich Frauen nicht mehr so gut leiten. Aber ich denke mal, dass es nicht nur die Frauen sind, die sich nicht gut leiten lassen. Ich denke auch, die Männer haben verlernt, wie man leitet. Es braucht beides, ne? Und da möchte ich euch, liebe Brüder, auch ermutigen. Es ist super, wenn man Männer sieht, die leiten, die richtige Papas sind, die richtige Ehemänner sind, die in den Gemeinden Leitung übernehmen. Das ist so wertvoll. Und es braucht unsere Gesellschaft. Das braucht auch unsere vaterlose Gesellschaft. Aber auch Frauen, die sich leiten lassen. Aber alle zusammen sollen wir uns vom Geist Gottes leiten lassen. immer wieder offen sein, Gott, was hast du vor mit unserer Gemeinde? Was hast du vor mit unserer Ehe? Was hast du vor mit unseren Kindern? Und mit mir ganz persönlich, Gott, was ist der nächste Schritt? Ich möchte mich von dir leiten lassen. Und wisst ihr, das ist nicht einfach nur für diese 70, 80, 90 Jahre, die wir auf der Welt sind, sondern das geht auf die Ewigkeit. Wie ich mit dem Kreuz umgehe, beziehungsweise wie ich auf das Kreuz antworte, bestimmt, wo ich die Ewigkeit verbringe. Aber wenn ich mich entschieden habe für das Kreuz, für Jesus, dann bestimmt, wie ich mit ihm lebe, wie ich die Ewigkeit verbringe. Und die Bibel sagt es ganz klar, dass es einen Tag geben wird, an dem Gott abrechnen wird. Das ist nicht des Tages Gerichts, wo jetzt Himmel oder Hölle, sondern wirklich, wo Gott guckt, was haben wir mit dem Leben getan, das er uns geschenkt hat. Wie im Psalm 139, ne, das kennen wir, 16 steht das, deine Augen sahen mich schon, als ich noch ungeformt war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Jeden Tag hat Gott was vor, für jedes Leben. Und ich denke, dass viele Menschen die Berufung verpassen, die eigentlich Gott für ihr Leben hat, weil wir manchmal so geprägt sind von unserer Gesellschaft, die vorgibt, so und so soll es sein. Oder als ich ein Studium gemacht habe, oder erst eine Ausbildung als Erzieherin, da hieß es ja von meiner Verwandtschaft und von Leuten, du könntest auch was Besseres machen, wo du ein bisschen mehr Geld verdienst. Und dann habe ich Sozialpädagogik gemacht und dann hinterher gratulierte mir jemand, herzlichen Glückwunsch zum schlecht bezahltesten akademischen Beruf. Und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht davon abhängig bin, sondern dass es was Höheres gibt, die persönliche Berufung, die Gott für unser Leben hat. Und wenn man die Mission guckt, die Geschichten, die hinter den Missionaren steht, ist wow. Aber wisst ihr auch hier vor Ort, ob du eine Mama bist, ich denke, Gott beruft Leute, Mama zu sein, in Kinder zu investieren, Kinder, die Gott kennen, Kinder, die Gott lieben werden. Ob du Geschäftsmann bist, das ist eine Berufung. Gott gibt Menschen Berufungen auch in der Wirtschaftswelt, super Ideen zu haben, Systeme aufzustellen. Gott gibt Menschen Berufungen im musikalischen Bereich. Und in all dem ist das Hauptziel, dass Gott die Ehre bekommt, dass sein Reich gebaut werden kann. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen ermutigen, in deiner Berufung weiterzumachen. Sei treu da, wo Gott dich hingestellt hat. Ob du Lehrerin bist, ob du Koch bist, ob du Hausmeister bist. In der weltlichen Dings ist immer so, welchen Titel hast du? Bei Gott geht es nicht um Titel. Bei Gott geht es um meine Herzenseinstellung. Tue ich, wozu er mich berufen hat. Und deswegen heißt es nicht, wenn einer Manager ist, dass er besser ist als der, der die Schule reinigt. Nein, wenn jeder treu ist in dem, wozu Gott uns berufen hat, bestimmt hat, dann können wir Reich Gottes bauen. Und das hat so einen Wert für Gott. Denn eines Tages kommt der Tag, an dem geprüft wird. Und wisst ihr, wir Deutschen, unser Name steht immer noch Made in Germany für Qualität. Ne? So wenn ich in Tansania einkaufen gehe, man guckt so, oh, Made in China. Oh nee, ich denke, ich warte, bis ich in Deutschland bin und kaufe mir mal wieder ein gutes Fleischmesser. Das hält definitiv länger. Das ist toll. Und Gott möchte uns auch auf Qualität prüfen. Und es kommt der Tag, und es steht im Korinther, ich fühle mich gerade wie in Afrika, so schön schwitzig hier vorne, also ist herrlich, hätte ich nicht gedacht, in Deutschland. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat, im Leib, sei es gut oder böse. Dann geht es weiter im 1. Korinther 3, Vers 12. Schlage ich mal geschwind auf. Und das steht, wenn aber jemand auf diesen Grund, der Grund ist Jesus Christus, Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu, Stoppeln baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Das ist nichts mit Privatsache, Privatsphäre, Individualismus. Und deswegen ist es gut, auch in Gemeinden, wenn wir offen miteinander sind, über unsere Schwächen und über unsere Stärken, dass wir einander ermutigen können. Wir wollen nicht zu denen gehören, die Gold haben. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil es im Feuer offenbar wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer zeigen. Wird jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleiben, dann wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, dann wird er Schaden erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Der Tag kommt, wo unsere Werke geprüft werden. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns wirklich das erfüllt, was Gott für unser Leben geplant hat. dass wir alles, was wir tun, von Herzen tun für den Herrn, mit bestem Wissen und Gewissen, dass wir uns einbringen, da, wo er uns gepflanzt hat, sagt David im Psalm 92, dass wir da, wo wir gepflanzt sind, blühen. Und ich denke, die Gemeinde ist so ein toller Platz, wo wir auch herausfinden können, was ist denn meine Berufung? Was ist denn meine Gabe? Und vielleicht denken hier manche, ja, aber du hast leicht zu reden, wir sind hier schon 70 und 80, was soll ich denn da noch machen? Einmal ist Alter jetzt kein großes Problem für Gott. Er kann einen immer noch berufen. Viele wollen im Alter berufen. Aber auch die andere Sache ist, ihr seid Fürbitter. Ihr könnt die Berufung der Fürbittung wirklich in euch annehmen. Wir haben das gemerkt, Opa und Oma, die haben viel für uns gebetet. Und es hat so einen Unterschied gemacht. Wirklich. Der Opa hat uns manchmal angerufen, was ist bei euch los? Ich hatte heute Nacht einen Traum. Ich musste so intensiv für euch beten. Und es hat genau gepasst. Liebe Geschwister, das ist so wertvoll, gerade die ältere Generation. Denkt nicht, das ist umsonst. Betet für eure Kinder, betet für eure Enkel, betet für die Missionare. Gott erhört eure Gebete. Ihr seid eine Armee. Wenn ihr euch vielleicht körperlich nicht stark fühlt, aber im Geist seid ihr jung geblieben. Ihr werdet jeden Tag erneuert. Ihr seid wertvoll und ihr werdet gebraucht. Es kommt der Tag, wo wir vor Gott stehen werden. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns hören kann, wohlgetan, du treuer Knecht, du treue Magd, kehr ein in deines Herrn Freude. Und dann wird er jede Träne abwischen. Es wird kein Tod mehr da sein, kein Schmerz mehr da sein. Es wird diese ewige Freude da sein. Aber bis dahin haben wir noch eine Aufgabe in Auftrag. Und ich will euch ermutigen, da wo du bist, sei Salz, sei Licht. Wenn Gott dich ruft, sei nicht wie Moses, der anfängt, ja, aber ich kann nicht reden, aber ich kann nicht das. Und sag einfach, ja Herr, hier bin ich. Seine Gnade genügt. Es ist nie wir. Er sucht einfach nur Menschen. Und dann kann seine Gnade das tun, was wir niemals tun können. Und dann, wisst ihr, kriegt Gott alle Ehre. Als mir die Schule übergeben wurde, ich dachte, nee, ich kann das nicht. Ich bin Sozialarbeiterin, nicht Schulmanagerin. Und es ist eine technische Schule, fast alles nur Männer. Und da hieß es auch, ja, was will die Debbie da schon machen? Kann sie eh nicht, die Sozialarbeiterin. Und es wurde mir dann hergetragen. Sagte ich, recht haben sie. Wenn es was wird, dann war es Gott. Wenn es nichts wird, dann war es ich. Und es wurde was, alle Ehre zu ihm. Jetzt darf ich was anderes machen. Ich weiß noch nicht was, aber ich sage, Jesus, hier bin ich. Führe mich in die vorbereiteten Werke. Okay, ich bin ein bisschen über die Zeit gegangen. Vergib mir. Möge Gott euch segnen, ganz reichlich. Und dass ihr Mülheim für Jesus gewinnt und über die Grenzen hinaus. Amen.